Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute haben wir das Thema Autoimmunerkrankungen. Hört sich schlimm an. Was ist das überhaupt und warum kommt es überhaupt zu einer Autoimmunerkrankheit? Das ist das Thema, das ich heute anschauen möchte, aber auch noch ein bisschen in Sie präventiv reinhören möchte. Was können wir tun, dass es überhaupt nicht so weit kommt? Das ist sowieso immer das Interessanteste und Wichtigste. Meine Runde ist heute sehr komplett. Ich habe zwei Gäste da, aber das, was die zwei Herren da können, ist etwas, was ich nur voller Demut eine Verbeugung mache, denn einerseits habe ich den Benjamin Hartlieb da, ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Du bist nicht nur Heilpraktiker, das ist ja für sich schon eine wirklich lange Ausbildung, eine intensive Ausbildung, sondern du bist auch noch staatlich anerkannter Osteopath.
Genau.
Und das sind ja viele, viele Stunden, die man da machen muss, dass man überhaupt zu dieser Auszeichnung kommt. Ganz herzlich willkommen bei uns.
Danke.
Und auf der anderen Seite der Peter Imrich. Du bist Arzt, du bist Biologe, du bist Chemiker. Ich kann gar nicht aufhören. Du hast noch einen Master of Arts, glaube ich, auch noch.
Ja.
Also, als ob es dir... Hast du schon mal gelebt eigentlich?
Ja, ich lebe.
Super.
Ja,
super.
Schön, dass ich da sein darf, Alexander.
Ebenfalls, gerne. Dürfen wir in diese Autoimmunerkrankung, in dieses Thema einfach mal reingehen? Was heißt eigentlich Autoimmunerkrankheit?
Ja, Autoimmun heißt ja, dass das körpereigene Immunsystem körpereigene Zellen angreift. Mhm. Es dreht durch. Mhm. Fehlgesteuert, man versucht es zu erforschen. Autoimmune Prozesse beispielsweise wären im rheumatischen Formenkreis dabei. Autoimmune Prozesse wären zum Beispiel aber auch beim Typ 1 Diabetes, also bei dem angeborenen Diabetes-Typ bei Kindern, die aber bis zu dem Zeitpunkt, wo sie auffällig werden, eigentlich gesund sind. Mhm. Das heißt, meistens sind es Vireninfekte, die dann plötzlich dazu einen Prozess initiieren, dass die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr bildet in der Menge. Die Langerhanschen Inseln in der Bauchspeicheldrüse stellen den Betrieb ein und die Kinder kippen irgendwann um, weil der Zucker ansteigt. Meistens nach körperlichen Anstrengungen tritt es erstmalig in Erscheinung. Meistens sind sie so zwischen 7 und 10 Jahre alt. Hochspannend. Aber bis zu dem Zeitpunkt muss ja das System gearbeitet haben. Also die Bauchspeicheldrüse hatte ja die volle Dynamik. Das heißt also eine Einflussnahme von außen. Dann haben wir Entzündungen im Darm, zum Beispiel die Colitis ulcerosa, also eine geschwürige Dickdarmentzündung. Ja, aber auch Nierenerkrankungen oder manche Formen von Unfruchtbarkeit sind solche Autoimmunprozesse, wie auch eine Schilddrüsenentzündung beispielsweise. Das heißt, das Immunsystem, wir haben ja das schon mal auch besprochen, wir haben ja das unspezifische, das ist spezifische Immunsystem und dann noch das retikuloendotheliale System, weil ja mit Kupfer und Zink getriggert wird. Diese drei Abwehrsysteme haben einen Kurzschluss. Und dadurch werden immunkompetente Zellen auf körpereigene angesetzt und greifen die an. Und dann kommt es zu solchen Krankheitsbildern.
Also Bürgerkrieg, hä?
Man könnte sagen Bürgerkrieg. Und die Patienten leiden natürlich drunter. Und die Therapie ist auch sehr, sehr schwierig. Weil ja das eigene körpereigene Immunsystem ja die wahre Ursache ist für das Chaos. Mhm. Und man vermutet immer mehr, dass es doch eine Unordnung im Darm ist. Denn 80% des Immunsystems sitzt ja im Darm. Und da scheinen diese Fehlinformationen zu initiieren, um dann im gesamten Körper das Chaos anzurichten.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber ist es nicht so, dass die Autoimmunerkrankheiten in den letzten 20 Jahren explosionsartig nach oben gestiegen sind?
Ja, sie sind wahrlich explodiert. Man könnte sagen, eigentlich seit Einführung der Antibiotika. Das heißt also, die Antibiotika, die zwar im akuten Entzündungsgeschehen die Bakterien kaputt machen, die diese Erreger sozusagen sind ja die Verursacher von diesem Krankheitsbild, wie eine starke Bronchitis oder eine Lungenentzündung. Hier wird ein Antibiotikum eingesetzt, dann werden die Keime reduziert, aber auch die Gesunden im Darm, was unser Mikrobiom ausmacht, werden auch dezimiert. Und dadurch könnte es Fehlinformationen geben, sodass dann eine Kaskade, die aber nicht sofort beginnt, sondern erst Wochen, Monate, Jahre später initiieren. Wir kennen das ja von Creutzfeldt-Jakob. Ja? Prionen, die erst nach 10 Jahren aktiv werden. Kein Mensch weiß, warum die dann erst sich in Gang setzen und die Störung machen. Ja. Und so müssen wir sehr viel erforschen. Aber wir haben aber die Optionen, dass wir dieses Silent Inflammation, diese stille Entzündung, durch gezielte natürliche Substanzen, wie über eine gesunde Ernährung, über Kaskadenfermentation, ja, über Vitamine, Spurenelemente, über eine gesunde Lebensweise wieder harmonisieren können.
Du und kommst bereits in die Lösung rein. Das ist mir noch ein bisschen zu schnell gewesen, denn diese Autoimmunerkrankheiten hast du jetzt vorne noch in Zusammenhang gebracht, auch mit dem laschen Griff zum Antibiotikum. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, wenn ich mir nicht zurückdenke, vor 45 Jahren, 47 Jahren, Kindergarten war ich da, da hat es eine Person gehabt, im ganzen Schulhaus, die hat eine Erdbeerallergie gehabt. Und alle haben das gewusst, oder? Mhm. Und heute kannst du in die Schule gehen, da gibt es kaum ein Kind, das nicht eine Allergie hat. Ja. Und eine Allergie ist doch auch eine Autoimmunerkrankheit,
eine
oder?
Eine Überreaktion. Eine Allergie ist wieder anders, aber es ist eine Überreaktion auf einen Fremdreiz, Substanzen, die wir seit Jahrmillionen eigentlich kennen. Mhm. Ja, Pollen, die da durch die Luft fliegen von Bäumen, von den Gräsern, all die führen plötzlich dazu, dass wir überreagieren.
Also wir sind definitiv kränker geworden in unserer Gesellschaft.
So betrachtet ist unser Immunsystem nicht in Balance.
Und jetzt doch der Übergriff zum Antibiotikum, wo du vorhin noch gesagt hast. Gibt es da Zusammenhänge, die du jetzt in der Beobachtung festgestellt
also
hast?
Also nicht ich persönlich alleine nur, sondern über Jahrzehnte. Man hat beobachtet, wann nehmen denn diese Krankheitsbilder der Autoimmunerkrankung zu? Das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen. Und erst im Zweiten Weltkrieg kam ja das Penicillin auf den Markt. Also liegt der Verdacht nahe, dass hier diese Substanzgruppen tatsächlich so etwas auslösen können, aber auch vielleicht Impfungen. Also das heißt, ich bringe einen Erreger in den Körper ein, um dort immunologisch meine Zellen zu bilden, damit ich bei einem Angriff in der Warenexposition mit diesen Erregern ein Abwehrschild zu haben. Das ist ja der Sinn einer Impfung. Aber hier können durch die beigesetzten Substanzen wie irgendwelche Quecksilberverbindungen unser Immunsystem irritiert werden. Hm. Auf der einen Seite eine tolle Impfung, die das Immunsystem bei Hepatitis zum Beispiel ein Abwehrsystem aufbaut. A- und B-Hepatitis kann man impfen. Hepatitis C beispielsweise geht nicht. Hm. Das heißt also Hepatitis D, E und F, was wir ja alles heutzutage schon kennen, da haben wir noch keine probate Impfung. Also haben wir da auch wieder ein Defizit. Und diese Problematik haben wir noch nicht ganz durchschaut. Das heißt also, sind es Umweltgifte, Schadstoffe, Spritzmittel, irgendwie eine Infektionskrankheit, wo wir bisher überhaupt noch nicht als wahre Ursache aufgedeckt haben. Also da wird weltweit geforscht und ich glaube, da muss man sehr viel noch forschen, um diese ganzen Zusammenhänge unseres Immunsystems zu erkennen. Warum kommt es zu diesen Fehlverschaltungen?
Darf ich mal eine Klammer aufmachen für eine kritische Frage und zwar in Bezug auf Impfproblematiken. Gibt es da auch Verzeichnisse von Leuten, wo man diesen Fällen nachgeht, wo man sagt, mol, der hat jetzt wirklich in den letzten zwei Wochen eine Impfung gekriegt, jetzt ist er krank, jetzt hat er ein größeres Problem, wird das alles statistisch erfasst?
Ja, ja, durchaus. Also es gibt offiziell anerkannte Impfschäden, die sind auch dokumentiert, die kann man nachlesen. Mhm. Also das ist ein Beispiel dafür, dass solch ein Immunschub, ausgelöst durch die Impfung, eine Blockade erzeugt hat. Mhm. Ja, das sind also anerkannte Impffälle, die sind in der Bundesrepublik Deutschland dokumentiert durchaus. Mhm. Aber wir fragen uns ja, wie kommt es zu so vielen autoimmunen Prozessen? Was steckt da dahinter? Ist es die Fehlernährung? Sind es die Antibiotika, die wir beispielsweise im Hühnerfleisch immer wieder aufdecken als Skandale? Sind es irgendwelche Psychopharmaka, wo beispielsweise die Schweine bekommen, um auf den Schlachthof, auf dem Weg zum Schlachthof nicht zu sterben, weil die Angst und Panik haben?
Nein, auch
sind
noch.
Es irgendwelche Substanzen, die von der Umwelt kommen? Sind es die Plastikmikropartikel, wo ja Untersuchungen gezeigt haben, dass es keinen Kindergartenschüler mehr gibt, der kein Mikroplastik in seinem Urin hat. Wenn du diese Situation bedenkst, dann kann das alles zu solchen Autoimmunprozessen führen. Mhm. Ja, aber letztendlich das ganz besondere Geheimnis, was steckt da dahinter? Warum greift jetzt der Körper eines Gewebe an? Das, denke ich mal, ist bis heute immer noch nicht ganz gelöst. Wir wissen dann, welche Kaskaden ablaufen, welche immunologischen Prozesse, das haben wir alles wieder im Detail schon aufgezeichnet. Aber wie kommt es zur Initiierung? Und das ist also für mich als Biologe und Chemiker eine spannende Frage. Wo kommt es zu dieser Fehlsteuerung? Wer drückt wann auf den falschen Knopf?
Aber die Naturheilkunde sieht da ja schon stark auch den Zusammenhang mit dem Darm, mit dem Verdauungstrakt. Weil nicht nur, dass 70% bis 80% der Abwehrzellen in unserem Darm liegen, sondern über den Darm läuft ja auch die Stoffaufnahme, die Verwertung. Und man hat es zum Beispiel auch festgestellt, wo man was schon stark in die Richtung geht, wo man Autoimmunerkrankungen teilweise auch zurückführen kann auf Dysbiosen, also Bakterienverschiebungen beim Neugeborenen. Wenn man bei Neugeborenen eine Stuhluntersuchung macht und sich anguckt, ja, welche Keime sind denn da drin im Verdauungstrakt, dann kann man in Verlaufsstudien wohl schon erkennen, dass ein Defizit an Keimen bei Kaiserschnittkindern zum Beispiel, die nicht durch den Geburtskanal durchgehen, das heißt auch nicht die Bakterien der Mutter mitbekommen im Geburtsverlauf, dass die mit einem Defizit starten an Bakterien. Es sind einfach weniger Bakterien da. Die kommen nach und nach dann zwar rein, über vielleicht wenn gestillt wird, über den Hautkontakt, über die Luft, über die Nahrung, aber das zieht sich lange, lange hin, bis das überhaupt, wenn es überhaupt denn ausgeglichen werden kann. Und gerade die Bakterien scheinen eben auch für die Immunfunktion und den Reiz, den sie geben, auf unser Immunsystem entscheidend wichtig zu sein. Und da landen wir dann wieder, auch wenn wir das dann therapeutisch nutzen möchten, bei vielen Maßnahmen, die eben das Darmmilieu positiv beeinflussen. Ein Riesenbestandteil ist natürlich die Ernährung, die sich auch verändert hat, weil du sagst, dass seit den 50er Jahren kann man das beobachten, dass einfach diese Autoimmunerkrankungen zunehmen. Aber unsere Ernährung hat sich auch verändert in dieser ganzen Zeit. Ich kann mich erinnern, meine Oma, Entschuldigung, hat sich, da gab es noch fermentierte Lebensmittel. Ja, die hat eingekocht, die hat eingemacht, haltbar gemacht. Klar, sie war auch Kriegsgeneration, da hat man dann eher noch so, ja, vielleicht auch Vorräte zu Hause gehabt. Aber das ist das, was so, ja, in meiner Generation, ich bin auch junger Papa, habe zwei kleine Kinder, wir kochen nicht so viel ein. Also so diese Fermentationsprodukte, die fehlen uns eigentlich aus x verschiedenen Gründen. Zeitmangel, wir wissen nicht, wie es geht. Aber diese Fermente, also das ist ein alter Begriff für das Enzym. Enzyme ist vielleicht im einen oder anderen Begriff, das sind Katalysatoren für Stoffwechselprozesse. Also wir brauchen Enzyme, zum Beispiel das Zink ist ein Mineral, das ist an 300 Enzymen beteiligt. Enzyme, ich weiß gar nicht, wie viele wir überhaupt haben im Körper. Also
Zehntausende von Enzymen.
Sehr viele. Ja? Also diese enzymatischen Prozesse, die Stoffwechselabläufe regeln in unserem Körper, die bekommen wir durch fermentierte Lebensmittel. Wenn wir die aber nicht essen, dann muss sie der Körper irgendwie selber zusammenbauen, aus Aminosäuren, aus der Nahrung rausziehen. Das ist mehr Arbeit, mehr Aufwand und weil wir die Enzyme halt ständig brauchen, gibt es Stoffwechselentgleisungen. Unter anderem kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch so Autoimmunerkrankungen mit nachteilig beeinflusst werden.
Wenn du jetzt so einen Patienten hast mit einer Autoimmunerkrankheit und ihn begleitest auf seinem Weg, es ist ja heutzutage auch möglich, diese Sackgasse, diesen Kampf gegen sich selber wieder aufzulösen, oder? Inwiefern spielt da der Darm bei der Sanierung von oder bei der Hilfe von einem Menschen aus dieser Autoimmunerkrankheit raus eine Rolle?
In erster Linie muss man eine Diagnostik machen, ob der Darm überhaupt eine Rolle spielt. Interessant ist es, wenn wir dann zum Beispiel eine Stuhluntersuchung einschicken ins Labor und dort dann auf Entzündung geprüft wird, auf die einzelnen Bakterienstämme. Wir haben ja über 500 bekannte Stämme bisher katalogisiert in unserem Darm. Die werden jetzt nicht alle geprüft, aber dann finden wir doch immer wieder Störungen in diesem System, Entgleisungen, Verschiebungen von nicht immer sind es pathogene Keime, das ist ja auch wieder so ein Phänomen, weil wenn wir jetzt als Heilpraktiker kommen und sagen, ja, wir würden jetzt den Darm untersuchen, dann sagt der Mensch, ja, ich habe aber keinen Durchfall, ich habe auch keine Bauchkrämpfe und dann sagen wir, ja, okay, aber das macht Sinn. Die Naturheilkunde, die Erfahrungsheilkunde, nach und nach auch über die Biologie wird es erhärtet. Der Darm hat einen riesen Einfluss auf unser Immunsystem. Das muss man erklären und dann zieht es der Mensch ein und dann machen wir das. Und dann kommen häufig zum Teil sehr krasse Befunde, zum Beispiel in Verschiebungen der einzelnen Darmbakterien oder was auch sehr, sehr häufig ist, das nennt sich Leaky Gut-Syndrom, das ist so der löchrige Darm, mal so salopp übersetzt. Das heißt, die einzelnen Darmzellen, die in einer Schicht der Darmwand innen aufliegen, die sind löchrig. Also die Durchtrittspforte dazwischen ist nicht mehr stabil. Die Proteinklammern, die lösen sich und Stoffe, die eigentlich nicht aufgenommen werden sollten, die werden plötzlich aufgenommen, erreichen dann das Bindegewebe des Darms, werden dort von den Blutgefäßen aufgenommen und dann weiter transportiert, viel in die Leber, die das als erstes abkriegt, das noch verstoffwechseln kann, entgiften kann, so gut es geht. Wenn die Toxine zahlreich sind, dann besteht hier das nächste Problem, dass die Leber dann irgendwann platt macht, nicht organisch, aber in ihrer Stoffwechselfunktion. Das sind dann Menschen, die dauermüde sind zum Beispiel, das ist auch so ein Kardinalsymptom. Ja, und wenn es die Leber nicht packt, dann verteilt sich das im Gesamtorganismus. Manche Stoffe gehen dann noch in die über die Blut-Hirn-Schranke. Das sind dann Menschen, die immer wieder Migräne haben, so einen dumpfen Kopfschmerz oder eine belegte Zunge oder also diese Symptome oder die Folgen, die sind so vielfältig. Entzündungen werden verstärkt, was sich dann bei Menschen, die mit einer Fibromyalgie zum Beispiel zu tun haben, das auch, manche stufen das auch so Richtung Autoimmunerkrankung möglicherweise ein. Das sind Entzündungen der Muskeln, Sehnen, Gelenke, die auch schubweise auf auftreten. Also es ist so ein Riesenfeld und immer wieder landet man doch beim Darm, wo es Sinn macht, einfach zu gucken, ja, was ist da los und dann das Entsprechende anzuwenden. So natürlich wie möglich. Also es geht nicht darum, dann, wenn es dann nur das Symptom zu unterdrücken und Kohletabletten zu nehmen, wenn eben der Durchfall da ist oder noch ein chemisches Präparat, sondern man muss schauen, wo ist das Problem und dann dort ansetzen. Mhm. Und es gibt gerade aus dem Bereich der Naturheilkunde so viele Möglichkeiten, da positiv was zu machen, entweder mit einzelnen Präparaten oder was wir halt bevorzugen, oft dann so Kombinationspräparate, die natürliche Inhaltsstoffe haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, die sekundären Pflanzenstoffe sind unglaublich wichtig. Die Enzyme, da fängt es ja schon an. Die ganzen Kombipräparate, die es so auf dem Markt gibt, die enthalten meistens Vitamine, Minerale und Spurenelemente. Das heißt, die ganze andere Ebene, die für unseren Darm und auch das Immunsystem, die Verdauungsfunktion wichtig ist, gerade die Enzyme, die sekundären Pflanzenstoffe, die halt nur in der ganzen Pflanze drin sind, oder Bakterienlysate, wenn der Darm irgendwo nicht stimmt, da gibt es nicht so viele. Wir arbeiten da halt gerne mit dem Regulat Pro Immun zusammen, weil es hochwertig ist.
Ja, ist Weltmarktführer, oder?
Das gibt es ja auch schon ewig. Die haben es jetzt natürlich ergänzt durch das Vitamin B12, die B-Vitamine, die dann Selen und Zink, also das hat man auch, aber eben auch als Basis diese Enzyme, die fermentierten Nahrungsmittelbestandteile, die ja in dem Fall sogar noch aus Lebensmitteln gewonnen werden, die unser Körper kennt. Mhm. Weil Enzympräparate gibt es schon viele andere. Das bekannteste ist vielleicht das Bromelain. Das ist ein Enzym, was aus der Ananas gewonnen wird. Oder auch das Papain aus der Papaya. Das sind Enzyme, die sich auch in unseren Stoffwechsel einsetzen, dann sich sehr positiv auf Entzündungen auswirken. Aber vom Ursprung her sind es alles Früchte, die jetzt hier nicht bei uns heimisch sind. Ja, wir mögen das zwar, die Ananas und die Papaya, aber es gibt eben auch Präparate, die haben heimische Gemüsesorten drin oder Früchte wie die Himbeere dann oder der Apfel.
Der Granatapfel beispielsweise, der Ingwer, ja, all solche Substanzen, die Lebendigkeit haben, ja. Und immunkompetente Inhaltsstoffe führen dazu, dass diese gestörte Abwehrlage sich wieder harmonisiert, auf wundersame Weise. Allein 70.000 Inhaltsstoffe aus diesen Pflanzen, Früchten und Gemüse in einer Flasche bringt mit 20 Milliliter am Tag ein Gleichgewicht. Man nimmt täglich das ein über 2-3 Wochen und dann merkt der Patient, der Kopf wird klarer morgens, die Wachheit ist da, die Nasennebenhöhlen schwellen ab, diese Schleimproduktion lässt nach, der Halsschmerz, der immer wieder da ist, der Ohrschmerz oder die Blase, die immer wieder zwickt bei vielen Frauen, ja. Wenn sie nur ein bisschen kalte Beine haben, am Vorabend haben sie am nächsten Morgen eine Blasenentzündung, ja. Weil ja die Energie, die Kälte dringt den Körper ein, über das Meridian und dadurch haben wir natürlich die Regulationsstörung. Und durch das, dass dieser Dreifacherwärmer, was ja die Chinesen wunderbar beschrieben haben, sich ausbalanciert, wird der Körper optimal mit Wärme durchflutet und dadurch das Immunsystem aufgebaut. Und dadurch haben wir natürlich eine wunderbare Möglichkeit, hier eine Stabilität reinzukriegen, wo manch einer sich wünscht. Und ich wundere mich immer wieder, dass keiner das Präparat kennt. Nur die wenigsten kennen es. Und deswegen sage ich mir letztendlich, Das ist etwas, wo jeder wissen sollte, Regulat Pro Immun hat eine Heilkraft, die man laborchemisch nachweisen kann.
Ja, ich glaube, die meisten kennen es schon, weil es schon so 80 Jahre auf dem Markt ist.
Ja, das ist das Rechtsregulat. Aber das Regulat Immun, wo wir jetzt meinen, wo zusätzlich diese Bausteine, diese Fragmente, diese Postbiotika von den Lactobacillen mit drin ist, das hat zusätzlich noch einen immunologischen Reiz. Auch die Himbeere, ne? Krebszellen mögen ja keine Himbeere, gibt es ein tolles Buch. Ja? Und auch der Granatapfel mit diesen ganzen sekundären Pflanzenstoffen, hervorragende Komposition.
Nochmals zurück zur Autoimmunerkrankheit. Das heißt also, wenn ein Patient Autoimmunerkrankheit hat, dann wäre dieser Schritt über den Darm eine...
Die wichtigste Basis, um überhaupt eine Umstimmung zu erzielen. Mhm. Weil genau dort sitzt ja die wahre Ursache. Mhm. Wir wissen bis heute nicht, wie die sich äußert. Aber wir wissen, dass es da ist.
Und wenn wir präventiv denken...
Und Prävention ist natürlich immer das Beste. Das Gleichgewicht, die Balance unserer Abwehrzellen. Ne? Stell dir mal vor, du hast eine Wippe, auf der einen Seite sitzt eine kleine Maus, auf der anderen Seite ein Elefant. Meinst du, die Wippe wird sich bewegen? Ja? Wir müssen zum Auslauf vom Elefant 100.000 Mäuse auf die andere Seite setzen, dass das Gewicht passt. Ja? Und genau so sieht es ja bei diesen Menschen aus. Es ist eine Blockade. Es ist eine Blockade des Immunsystems wie bei einer Wippe. Oder ich sage manchmal das Beispiel, Patient will den Garten abends gießen, aber der Elefant steht auf dem Schlauch. Der eine sagt, dreh doch den Hahn auf, der sagt, der Hahn ist ganz aufgedreht, aber vorne kommt kein Tropfen Wasser raus.
Druck erhöhen.
Ja, Druck erhöhen. So, oder ich sage, wir schieben den Elefanten zur Seite. Und dann kommen meine Patienten so nach einem halben Jahr und sagen, Herr Emmerich, wir haben den Elefanten zur Seite geschoben. Ne? Bildhaft gesprochen, wir haben diesen Knoten gelöst. Es ist ja die Blockade, die da drin ist. Aber wo sitzt die Blockade? Ja, es kann ein toter Zahn sein. Deswegen auch Knieschmerz beispielsweise könnte ein Zahn sein. Wenn wir dann schauen, was ist in Bezug zu den Knien und welcher Zahn ist betroffen, dann gucke ich auf meiner Tafel nach, gucke dem Patienten in den Mund und sage, oh, der fehlt ja. Oder es ist eine Brücke oder es ist ein Implantat an der Stelle. Das heißt, das Energiesystem, was mit dem Knie, was die Chinesen über Jahrtausende herausgefunden haben, ist irritiert. Und dann können sich Knieschmerzen einstellen, Schulterschmerzen oder irgendwelche andere Befindlichkeitsstörungen, aber nicht unmittelbar, wenn das Implantat gesetzt wird, sondern manchmal Monate später, weil ja die Störung bis zu dem Zeitpunkt nicht da war. Das heißt, der Fluss, der Energiefluss war gegeben und dann in dem Moment kommt eine Kippe von außen, die Wippe, der berühmte Elefant tritt in die Erscheinung und dann haben wir das Problem. Und dann müssen wir herausfinden, wo ist der Elefant? Suche den Elefant. Ja, wo ist der? Und das ist etwas bildhaft gesprochen, aber was der Patient versteht. Und dann braucht er einen ganzheitlichen Therapeuten, der abklärt, auch mit dem ganzheitlichen Zahnarzt. Wenn da eine ganze Brücke an einem einzigen Zahn, der betroffen ist, dranhängt, dann kann ich das als Allgemeinmediziner nicht beurteilen. Dann habe ich gesagt, dann brauchen Sie einen Fachmann. Ist es irgendwie Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen oder die berühmte Nasenscheidewand, wo ja immer wieder dann korrigiert wird? Ich habe Patienten, die wurden 2-3 Mal an der Nasenscheidewand operiert und sie haben wieder ihre Nasennebenhöhlenbeschwerden. Das heißt, die Nasenscheidewand ist das Problem, sondern das Milieu der Schleimhaut. Und alle Schleimhäute telefonieren ja ständig miteinander. Die Blasenschleimhaut mit der Darmschleimhaut, die wiederum dann mit der Nase, mit den Ohren, mit der Lunge. Hochkomplexes System. Und das ist das, was man heute als ganzheitlicher, also als Ganzheitsmediziner erkennt. Und wir differenzieren ja in der einen Medizin, die modern jetzt ist, in die Lunge, der andere Typ Blase. Das heißt, wir teilen den Menschen auf. Und wir müssen aber ein gesamtes Bild betrachten. Der Zahn kommt nicht allein zur Tür rein und auch nicht das linke Knie. Es ist immer ein ganzer Mensch dran. Mhm. Und dieser ganze Mensch ist eine Einheit. Und wenn er auch da Schmerzen hat, habe ich herausgefunden, ist es nie die Ursache. Wenn er im Knie Schmerzen hat, ist die Ursache meistens irgendwo ganz anders, aber nicht im Knie. Außer er hat jetzt einen absoluten Knorpelschaden, Stadium 4, da ist überhaupt nichts mehr da, da liegt alles blank. Dann kann man sagen, okay, das ist dieser Schmerz. Aber häufig, wenn so funktionelle Störungen sind, dann ist der Osteopath genau der richtige Mann, der hier dann mit seinen Händen tastet, ausgleicht und korrigiert.
Es ist ja so, dass bei 85% der Rückenschmerzen am Rücken gar nichts gefunden wird. Das habe ich neulich wieder gelesen. Die Zahl wurde in Deutschland von der Krankenkasse veröffentlicht. Ein Großteil der Rückenschmerzen sind unspezifisch. Also die Diagnose ist dann unspezifischer Rückenschmerz. Das muss man sich mal überlegen. Und für uns, wenn man das Gesamtsystem betrachtet, nur logisch, weil es hängt so viel am Rücken dran, der Verdauungstrakt, die Beine von unten, dass sich das System gegenseitig reguliert und der Körper versucht immer auszugleichen und zu kompensieren.
Ich habe jetzt noch eine oder zwei Minuten, da nochmals die Frage, präventiv, also wenn dieses Thema Autoimmunerkrankheit so ein Damokelschwert ist, wo wir eigentlich alle nie haben möchten und nie hinwollen, was können wir da eigentlich tun? Es geht wieder über den Darm, oder?
Ja, es ist die Prävention, die Vorbeugung, aber die wird ja in Deutschland nicht bezahlt. Der alte chinesische Arzt hat Geld gekriegt von der Gemeinde, die er betreut hat. Was kann ich tun, damit ich gesund bleibe? Da hat der alte chinesische Arzt sein Geld gekriegt. Wir heute machen Vorsorgeuntersuchungen, aber das ist eine Prävention, das ist nur Früherkennung. Also Prävention fängt viel, viel früher an, dass wir eine gesunde Lebensweise haben, gesunde Ernährung, gesunde Bewegung, gesundes Gleichgewicht vom Geist, Körper und Seele. Mhm. Und wenn man das immer berücksichtigt, dann haben wir die beste Basis geschaffen, gesund und ein langes Leben zu genießen.
Aber die Nahrungsmittel, die wir heute so gang und gäbe kriegen, sind denn die überhaupt noch in der Lage, unser Darm das zu geben, was er wirklich braucht?
Ja, wenn man überlegt, wenn eine Himbeere in meinem Garten reif ist und ich die abnehme vom Busch.
Ja, bei der zweifle ich auch gar
nicht.
Nein,
und dann habe ich die, muss ich essen, weil nach 3-4 Tage oder nee, schon nach einem halben Tag zerfällt die.
Oxidiert,
ja. Ja, das heißt also, und wenn ich selbst in den Bio-Ökomarkt gehe, kann ich die Himbeere manchmal 3-4 Tage aufbewahren. Das heißt also, die waren nicht im optimalen Reifungszustand gepflückt. Das gleiche bei der Feige, ja. Wenn eine Feige richtig reif ist, dann riecht die hat ein ganz anderes Aroma. Da steckt was drin. Auch die Erdbeere aus meinem eigenen Garten, die schmeckt ganz anders, wenn ich jetzt eine Erdbeere irgendwo 5 Tage irgendwo noch lagern kann. Erdbeeren zersetzen sich auch, wenn die im vollreifen Zustand sind. Und wenn ich diese vollreifen Dinge zu mir nehme, dann habe ich natürlich eine ganz andere Inhaltsbeschaffenheit. Die Enzyme sind in der vollen Ausprägung, damit ich dort dann einen Heilungsprozess initiieren kann, was ich sonst mit den anderen Dingen nicht hinkriege. Und wenn ich dann überlege, dass manche chemisch behandelt sind, bestrahlt sind, schau mal, der Salat, der in Plastiktüten im Supermarkt angeboten ist.
Ja, der ist ja tot, gell, mit dem Plastik.
Mit dem Plastik und dann bestrahlt und der liegt da 2-3 Tage rum und geht nicht kaputt. Da muss man sich doch fragen, was haben die mit dem Salat gemacht? So, jede Hausfrau weiß, wenn sie einen Salat hat und anmacht, dann zerfällt er nach 20 Minuten. Ja? Und das sind all diese Dinge, wo der Bürger mal aufwachen muss, was ist der, was tut er seinem Körper an und dass da natürlich Inhaltsstoffe fehlen, dass dann chronische Defizite auftreten, die dann wieder im Darm zu solchen Negativeffekten führen, das ist dann auf der Hand und das kann jeder selber entscheiden, was er jetzt tun möchte. Also er hat es in der Hand. Aber wenn er nur in seinem Sessel sitzen bleibt, wird er nicht gesund. Das ist immer wieder dasselbe, was ich sehe. Der Patient, der aktiv wird, der hat eine Chance, dass sich alles wieder auflöst, der mitmacht. Wenn der in dem Sessel bleibt, nur seine Tabletten schluckt oder sagt, oh, was können wir operieren? Kann. Manche sind ja begeistert, dass sie operiert werden. Manche Patienten berichten mir, sie wurden schon 17 Mal operiert, sei um Himmels Willen. Denn durch jede Operation wird ja eine neue Narbe gesetzt. Es sind ja wieder Heilhindernisse, sind ja neue Strukturveränderungen auf dem Bindegewebe, auf die Muskulatur und. Das heißt, es wird von dieser Person gar nicht wahrgenommen, weil man es ihm nicht sagte.
Leidenschaftliches Opfer.
Ja, so kann man sagen.
Herzlichen Dank euch zwei. Die Sendezeit ist leider durch. Ich glaube, dieses Thema könnte man unendlich lange diskutieren. Hm. Letztendlich geht es immer um die Selbstverantwortung, aber auch darin einfach auch mal die Augen zu öffnen, weil manche Dinge machen wir alle unbewusst falsch, aber wir wissen es nicht besser. Und da muss halt jemand kommen wie ihr zwei und sagen, es ist so und so, könnte man es machen und dann wäre der Weg besser. Danke ganz herzlich euch beiden und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sehen uns bald wieder, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.